Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Uns haben viele E-Mails erreicht, wo Geschwister sehr traurig darüber sind, ja einige sogar bestürzt darüber, dass in einer norddeutschen Adventgemeinde Unzucht propagiert und sogar offen gelebt wird. Und wir haben diese Sachen lange in verschiedenen Gemeinden beobachtet. Aber es ist jetzt neu, dass es in einer deutschen Adventgemeinde Einzug gefunden hat. Und das Problem, und da möchte ich bitte, dass ihr mich da nicht falsch versteht, das Problem ist nicht, dass Menschen mit Unzucht zu kämpfen haben. Das kann jedem Menschen passieren, das kann ins Leben hineinkommen und man wird davon überfallen. Aber das ist nicht das Problem. Da können wir als Gemeinde helfen, da können wir füreinander beten und Gott möchte ja auch die Kraft geben, um so etwas zu überwinden. Das Problem vielmehr ist das, dass es mittlerweile sogar eine Minderheit von Pastoren gibt, die sich für offen gelebte Unzucht in Gemeinden einsetzen. Und deswegen wollen wir dieses Thema heute hier auch aufgreifen in dieser Sendung. Die Sendung wird nun in einer gewissen Hinsicht etwas Besonderes sein und sich von den Sendungen vorher unterscheiden. Unser heutiger Sprecher ist Mark Finley. Nun, Mark Finley ist wahrscheinlich der weltweit bekannteste Evangelist der Adventgemeinden. Wir konnten ihn jetzt so kurzfristig zwar nicht für ein direktes Interview gewinnen, aber Mark Finley hat eine Nachricht gesprochen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und wir wollen heute gemeinsam uns diese Nachricht anschauen, denn ich glaube, wir können alle viel daraus lernen und ich hoffe, dass wir alle durch diese Nachricht gesegnet werden. Hören wir Mark Finley zu.
In our quest for truth,
auf der Suche nach der Wahrheit hinterfragen wir heute eine gesellschaftliche Norm. Steht die Bibel im Einklang mit dem aktuellen Aufstieg und der Akzeptanz der LGBTQ+-Gemeinschaft? Oder widerspricht sie ihr? Schlagen wir gemeinsam das Wort Gottes auf und studieren wir die Heilige Schrift. Aber lass uns vorher noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für die Botschaft der Heiligen Schrift. Sie ist wie ein Licht auf dem Weg vor uns. Sie durchdringt die Dunkelheit. Sie offenbart uns deine göttlichen Wahrheiten. Leite uns beim Studium. Öffne unsere Herzen, damit wir dein Wort zu diesem überaus wichtigen Thema verstehen. Befähige mich, es mit Liebe, Freundlichkeit und Mitgefühl, aber mit der klaren Wahrheit deines Wortes zu vermitteln. In Christi Namen. Amen. Salomo, der weiseste Mann, der je gelebt hat, abgesehen von Jesus, sagte dies im Buch der Prediger. Wir finden es in Prediger Kapitel 3 und Vers 7. Im letzten Teil dieses Verses sagt er, dass es eine Zeit gibt, zu schweigen und eine Zeit zu reden. Und dieser Vers geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Eine Zeit zu schweigen und eine Zeit zu reden. Warum habe ich mich entschieden, jetzt über dieses Thema zu sprechen? Dafür gibt es einige konkrete Gründe. Erstens, ich mache mir Sorgen. Ich sorge mich um die Richtung, in die unsere Gesellschaft geht. Ich sorge mich darum, wie sich diese Entwicklung auf die Gemeinde, die ich liebe, auswirkt. Ich sorge mich um die nächste Generation. Ich sorge mich um junge Menschen, die eine Botschaft aufnehmen, die vielleicht nicht oder gar nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Ich sorge mich um die Kinder, deren Verstand mit Informationen über die LGBTQ-Gemeinschaft gefüllt wird. Ich mache mir Sorgen und daher spreche ich heute aus dieser Sorge, aus dieser Fürsorge und aus dieser Liebe heraus. Es gibt bestimmte Dinge, die mich zu dem Entschluss gebracht haben, dass es an der Zeit ist, jetzt zu sprechen. Lasst mich euch einige Beispiele dafür geben. Hier nur einige Ereignisse aus jüngster Zeit, die mich dazu brachten, dieses Thema der menschlichen Sexualität anzusprechen. Erstens berichtete die New York Post am 3. Juli 2023, dass auf dem New Yorker Drag Queens Marsch Aktivisten Folgendes schrien: Wir sind hier, wir sind queer und wir wollen eure Kinder holen. Das schien mir abscheulich zu sein. Es ist schockierend, aber es ist nicht überraschend. In den letzten Jahren ist solch unverblümte, unverschämte Rhetorik zum Alltag geworden. Vor 2 Jahren veröffentlichte der San Francisco Gay Men's Chorus ein YouTube-Video, in dem 81 seiner Mitglieder ein Lied mit folgendem Refrain singen. Wir werden eure Kinder bekehren. Es geschieht Stück für Stück, leise und diskret. Ihr werdet es kaum bemerken. Habt ihr vielleicht schon einige der Debatten verfolgt, die heute in öffentlichen Schulen geführt werden? Wo Kinder zwischen 4 und 8 Jahren Bücher über Transgender und LGBTQ-Beziehungen erhalten und lesen müssen und schon im sehr jungen Alter in sexuelle Fantasien eingeführt werden? Dank dieser Kinderbücher, die absichtlich in unseren Schulen eingesetzt werden, um unsere Kinder mit einer unbiblischen Agenda zu indoktrinieren, lernen die Kinder über homosexuelle Ehen, bevorzugte Pronomen und Geschlechtsidentität. Hier nur ein Beispiel dafür. Ein Buch mit dem Titel Ich bin Jazz. Und ich zitiere jetzt aus dem Buch Ich habe ein Mädchenhirn, aber einen jungen Körper, steht im Buch Ich bin Jazz. Das nennt man Transgender und ich werde so geboren. Das ist faszinierend. Und zwar aus folgendem Grund. In einer kürzlich durchgeführten Studie haben 65-94% der Kinder, die ein anderes Geschlecht als ihr biologisches angeben, das heißt, ein Mädchen, das Geschlechtsdysphorie hat und behauptet, es sei ein Junge, sie behauptet, dass sie einen Mädchenkörper hat, aber in Wirklichkeit ein Junge ist, 65-94% von ihnen erkennen später, im mittleren oder späteren Teenageralter, dass sie ein Mädchen im Körper eines Mädchens oder ein Junge im Körper eines Jungen sind. Sie kehren zu ihrem biologischen Geschlecht zurück. Nun, wenn sie so geboren wurden, das heißt, wenn sie als Transgender geboren wurden, sollte das sicher nicht passieren, oder? Dieses Buch Ich bin Jazz hat 32 Seiten. Es wurde im Jahr 2014 veröffentlicht. Es wurde in vielen öffentlichen Schulen in Amerika verteilt und richtet sich an Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren. Es erhielt eine Reihe von Auszeichnungen, darunter 2015 den Rainbow Project Book List Award der American Libraries Association. Es war eines der ersten Bücher, das Kinder für den LGBTQ+-Lebensstil beeinflussen sollte. Wenn man jetzt Ich bin Jazz googelt und nach anderen Büchern sucht, findet man jede Menge Bücher, die für Kinder gedacht sind, um die Einstellung dieser Kinder bezüglich LGBTQ+ zu ändern. Jared Eckert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Heritage Foundation. Die Heritage Foundation ist eine bekannte Stiftung in den Vereinigten Staaten, die versucht, die amerikanischen Werte zu bewahren. Eckert ist einer ihrer wichtigsten Forscher und er sagte Folgendes. Unter dem Deckmantel der umfassenden Sexualerziehung und der Inklusion werden Kinder in den Schulen zunehmend mit sexuellen Inhalten konfrontiert. Abgesehen davon, dass die sexuellen Botschaften in den Büchern für Kinder ungeeignet sind, gibt es Bedenken in Sachen psychische Gesundheit. Hört euch an, was Eckert über die Forschungsergebnisse im Bereich der psychischen Gesundheit sagt. Er sagt, Studien zeigen, dass der frühe Umgang mit sexuellen Inhalten, mit schlechter psychischer Gesundheit, riskantem Sexualverhalten und sogar mit Pornosucht im Erwachsenenalter zusammenhängt. Es gibt also 3 Hauptprobleme. Erstens schlechte psychische Gesundheit, zweitens riskantes Sexualverhalten und drittens Pornografiesucht. Auch wenn Kinder in einem so jungen Alter noch nicht ganz verstehen, was sie sehen oder hören, werden sie doch von diesen Informationen maßgeblich beeinflusst und geprägt. Durch den Einsatz oder die Förderung von solchen Büchern in Klassenzimmern schaden die Schulen laut Eckert ihren Kindern, anstatt ihnen zu helfen. Ich habe mich unter anderem mit der Frage beschäftigt, was die Hauptstrategie einiger führender Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft ist, um Amerika zu beeinflussen. Wie kann man die Kultur Amerikas verändern? Welche Dinge tut man, um dieses Ziel zu erreichen? Marshall Kirk und Erston Pill, LGBTQ+-Befürworter, schrieben einen Artikel mit dem Titel »Die Neugestaltung des Hetero-Amerikas«, »The Overhauling of Straight America«. Und ich war fasziniert, als ich das las. Sie sagen Folgendes. Sie sprechen über ihre Meisterstrategie zur Veränderung der Einstellung der Amerikaner zum LGBTQ+-Lebensstil. Und sie sagen, es ist wichtig, wo wir reden. Der durchschnittliche amerikanische Haushalt sieht täglich über 7 Stunden fern. Diese Stunden eröffnen ein Tor in die private Welt zu den Heteros, durch das ein trojanisches Pferd eingeschleust werden kann. Das tun sie so. Sie versuchen, die gesellschaftliche Debatte zu beeinflussen. Und die Idee ist, überall, wo es nur geht, über diesen alternativen Lebensstil zu reden, reden, reden. Und vor allem die Medien zu beeinflussen. Denn je mehr man über die Medien beeinflusst, desto mehr kann man die Denkweise der Menschen ändern. Und sie sagen weiter, bisher war das schwule Hollywood unsere beste Geheimwaffe im Kampf zur Desensibilisierung des Mainstreams. In den letzten 10 Jahren wurden nach und nach schwule Charaktere und schwule Themen in Fernsehsendungen und Filmen eingeführt. Im Großen und Ganzen war die Wirkung ermutigend. Nun, es ist ermutigend, wenn man die Werte Amerikas beeinflussen und verändern will. Habt ihr gemerkt, dass es im Fernsehen inzwischen zahlreiche Charaktere gibt, die sich mit diesem alternativen LGBTQ+-Leben identifizieren? Es sind wirklich sehr, sehr viele. Als ich mir also ansah, wie dieser Lebensstil und seine Befürworter versuchten, das Denken des amerikanischen Mainstreams zu verändern und wie sie in jeder Hinsicht versuchten, die Medien zu beeinflussen und sich Gehör zu verschaffen, war ich der Meinung, dass es eine Stimme aus dem Wort Gottes geben sollte. Ich fand, dass wir Gottes Wort erlauben sollten, unser Denken zu beeinflussen. Wenn es eine koordinierte, gezielte Bemühung gibt, unsere Kultur zu verändern, unsere Kinder zu beeinflussen, unser Gewissen zu desensibilisieren, dann ist es wirklich an der Zeit, etwas zu sagen. Wenn die Massenmedien mit antibiblischen Sendungen überflutet werden, deren Ziel es ist, unsere Gedanken über den LGBTQ+-Lebensstil zu beeinflussen, ist es an der Zeit, etwas zu sagen. Wenn Bücher, die für diesen Lebensstil werben, in unsere Schulen eingeführt werden, um unsere Kinder schon in sehr jungem Alter zu beeinflussen, kann man nicht schweigen. Es ist an der Zeit, etwas zu sagen. Wenn große Handelsketten eine Pride-Agenda fördern, die auf unsere Familien zielt, ist es an der Zeit, etwas zu sagen. Wenn Kultur Einfluss auf christliche Jugendliche nimmt und in unsere Kirchen und Bildungseinrichtungen eindringt, ist es an der Zeit, was zu sagen. Wir stellen also die Frage, was lehrt die Bibel über Sexualität? Was lehrt die Bibel über gleichgeschlechtliche Ehen? Werden manche Menschen mit gleichgeschlechtlichen Neigungen geboren? Sind manche Menschen körperlich Jungen, aber psychisch Mädchen? Ist eine Veränderung möglich? Was ist die christliche Antwort? Zunächst möchte ich euch sagen, was die christliche Antwort nicht ist. Als Christen missbilligen wir jegliche Gewalt gegen Menschen. Es ist nicht nur unangemessen, sondern ein Verstoß gegen Gottes moralisches Gesetz. Wir erinnern uns, dass der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 8 über Jesus spricht und sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus starb für die gesamte Menschheit. Jeder einzelne von uns hat eine gefallene menschliche Natur. Jeder einzelne von uns hat Triebe oder Neigungen zum Bösen. Als Christ können wir uns also nicht über einen anderen Menschen erheben und ihn wegen seiner Taten hassen. Denn jeder Einzelne von uns hat Triebe und Neigungen, die vielleicht nicht mit Gottes Wort übereinstimmen. Ja, die sicherlich nicht mit Gottes Willen übereinstimmen. Jeder Einzelne von uns hat, wie Jeremia in Kapitel 17, Vers 9 sagt, ein Herz, das überaus trügerisch und bösartig ist. In der Bibel heißt es, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Aber Christus laut Römer 5, Vers 8, den wir gerade gelesen haben, hat in seiner göttlichen Liebe, in seiner Gnade und Barmherzigkeit die Herrlichkeit des Himmels verlassen, hat menschliche Gestalt angenommen und kam und stellte sich jeder Versuchung, der wir jemals begegnen würden, und siegte über den Bösen. Es gibt also keinen Raum für Hass. Wenn Jesus sogar seine Feinde liebte, die wir waren, als wir noch Sünder waren, dann können wir allen Menschen in Liebe die Hand reichen. Wir können in Liebe auf andere zugehen, die vielleicht nicht den Lebensstil leben, von dem wir als Christen glauben, dass er im Einklang mit Gottes Wort steht. Jeder von uns braucht die Gnade Gottes. Als Christen sind wir aus Gnade gerettet und haben keinen Grund, stolz zu sein. Wir ruhen in seiner Liebe. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Die christliche Ethik respektiert die Entscheidungsfreiheit anderer. Die christliche Ethik ruft uns zur Liebe auf, nicht zum Hass. Die Liebe akzeptiert andere, auch wenn sie nicht unbedingt mit deren Lebensstil übereinstimmen. Als Christen sind wir aus Gnade gerettet und haben keinen Grund, stolz zu sein. Wir ruhen in seiner Liebe. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Die christliche Ethik respektiert die Entscheidungsfreiheit anderer. Die christliche Ethik ruft uns zur Liebe auf, nicht zum Hass. Die Liebe akzeptiert andere, auch wenn sie nicht unbedingt mit deren Lebensstil übereinstimmen. Als Christen können wir nicht auf der Grundlage der Lehren der Heiligen Schrift, auf die wir heute noch näher eingehen werden, einen Lebensstil, der mit der Heiligen Schrift nicht im Einklang steht, gutheißen. Aber die Menschen sind frei, sich ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. In dieser Diskussion ist es wichtig, unser Mitgefühl für andere von ihrem Verhalten oder ihren Handlungen, die nicht im Einklang mit dem Willen Gottes stehen, zu trennen. Das Ziel der Gemeinde ist es, die Kultur zu verwandeln und nicht von der Kultur verwandelt zu werden. Das Ziel der Gemeinde ist es, die Kultur zu verändern und nicht von der Kultur verändert zu werden. Der Zweck der Kirche ist es, die Kultur zu prägen und nicht von der Kultur geprägt zu werden. Die Bibel spricht ganz klar von der verwandelnden Kraft der Gnade Gottes durch die Gläubigen, die Kultur zu verändern. Wir finden das in Römer Kapitel 12, Vers 2. Römer 12, Kapitel, der Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Mir gefällt, wie die Philipps-Übersetzung es übersetzt. Sie sagt, lasst euch nicht in die Form dieser Welt pressen und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Wie? Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus sagt also, dass ihr euch nicht der Kultur dieser Welt anpassen sollt, sondern durch die Erneuerung eures Sinnes verwandelt werden sollt. Paulus lädt uns ein, hinauszugehen und die Kultur zu verändern. Er lädt uns ein, hinauszugehen und Lichter in dieser dunklen Welt zu sein. Eigentlich ist es genau das, worüber Paulus in Philipper 2 spricht. Er spricht davon, dass wir ein Licht in einer Welt der Finsternis sind. Seht Philipper 2, Vers 15. Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus. Nun schaut, was der Apostel Paulus sagt, Römer 12, 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Seid ein Werkzeug der Verwandlung. Zweitens sagt in Philipper 2, dass ihr Licht in einer Welt der Finsternis seid. Licht in einer Welt der Finsternis. Wenn wir im Licht wandeln, wie Jesus im Licht ist, wandeln wir in der Wahrheit seines Wortes. Denkt daran, was in Psalm 119, 105 steht. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und was? Ein Licht auf meinem Weg. Es ist also das Wort Gottes, das uns befähigt, zwischen der Wahrheit und den Lügen Satans zu unterscheiden. Die Liebe sagt die Wahrheit. Wir können nicht sagen, dass wir andere Menschen lieben und sie dann anlügen. Nach Johannes 8, Vers 44 ist Satan der Vater der Lüge und keine Lüge ist aus der Wahrheit. 1. Johannes 2, Vers 21. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. 1. Korinther 13, Vers 6. Das Liebevollste, was wir also tun können, ist, die Wahrheit in Gottes Wort weiterzugeben. Und wenn wir die Wahrheit in Gottes Wort weitergeben, zeigt die Wahrheit in Gottes Wort die menschliche Sexualität in ihrer ganzen Schönheit. Und die Wahrheit in Gottes Wort warnt uns deutlich davor, vor diesem ursprünglichen Plan abzuweichen. Also lasst uns prüfen, was die Heilige Schrift über die menschliche Sexualität sagt. Nehmen wir unsere Bibeln zur Hand und schlagen wir das 1. Mosebuch auf. 1. Mose Kapitel 1. Und hier in Kapitel 1 finden wir den Ursprung des Begriffes aller menschlichen Sexualität. In 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir, und lasst uns vorher noch den Vers 26 und 27 lesen. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Nun, Vers 27 ist ein Schlüsselvers. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Vers 28. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Nun, achte auf Vers 27. Dort steht, dass Gott den Menschen schuf. Im 1. Buch Mose Kapitel 1 gibt es in Hebräisch zwei Worte für schaffen. Das eine Wort ist Asah. Nun, Asah wird mehrere Male verwendet. Es kann für das verwendet werden, was Gott tut, aber es kann auch für das verwendet werden, was der Mensch tut. Wenn man etwas Asah oder erschafft, schafft man es normalerweise aus etwas anderem. Bei Bara ist das allerdings anders. Das Wort Bara hat mit dem göttlichen, souveränen Handeln Gottes zu tun. Wenn Gott barat, erschafft er etwas aus das vorher nicht existierte. Er ist derjenige, der formt, der gestaltet, der macht. Es ist ein göttliches, souveränes Handeln. Es ist also etwas, das nur Gott tun kann. In einem göttlichen, souveränen Akt schuf Gott Mann und Frau. Laut der Heiligen Schrift tat er dies aus zwei Gründen. Erstens, ist euch der Text aufgefallen? Gott schuf Mann und Frau nach seinem Bild. Die Tatsache, dass Mann und Frau zusammen ein Fleisch sind, offenbart die Herrlichkeit seines Ebenbildes, die Weite seines Ebenbildes, die Tiefe seines Ebenbildes und sie offenbart seine großartige Liebe. 1. Johannes 1,8 sagt, dass Gott Liebe ist. Diese Liebe offenbart sich am deutlichsten, wenn ein Mann und eine Frau, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden, zu einem Fleisch werden und sich in aufopfernder Liebe füreinander hingeben, wie Christus es für uns getan hat. Also der erste Grund, warum Gott Mann und Frau, zwei deutlich unterschiedliche Geschlechter, geschaffen hat, ist also das Bild Gottes in der Vollkommenheit der Liebe zu offenbaren, die sie füreinander empfinden. Der zweite Grund ist, Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das heißt, die Menschheit soll sich fortpflanzen oder vermehren. Sexuelle Beziehungen von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau sind unnatürlich und verstoßen gegen die göttliche Ordnung, die Gott im 1. Buch Mose gegeben hat. Nun, Jesus betont, dass die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau besteht. Wir finden das in Matthäus in Kapitel 19, in den Versen 4 bis 6. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Wieder verweist Jesus auf die Schöpfung, die das Fundament, die Grundlage für die menschliche Sexualität ist. Und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Auch hier bestätigt Jesus also die Schöpfungsgeschichte und die Beziehung zwischen Mann und Frau, in der Ehe vereint. Dies ist ein Bara. Es ist etwas, das Gott in seinem göttlichen Souveränität getan hat. Die Vertreter der gleichgeschlechtlichen Ehe schlagen nun etwas ganz anderes vor. Sie plädieren für die Verbindung von zwei Männern oder zwei Frauen. Damit werden die eindeutigen biologischen, physiologischen und psychologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen geleugnet, die in der Ehe ihre Verbindung oder ihre Ergänzung finden. Sie leugnet die Realität, dass Mann und Frau zusammenkommen und aus dieser heiligen Verbindung selbst aufopfernder Liebe Kinder entstehen. Genetisch gesehen sind Männer und Frauen verschieden. In der gesamten Bibel wird einerseits die Abkehr von Gottes Plan und andererseits der Begriff der wahren Treue zwischen Mann und Frau hervorgehoben. Und beide stehen im Gegensatz zueinander. Das findet man auch im 19. Kapitel des ersten Buch Mose. In 1. Mose 19 wird die Geschichte von Lot erzählt. Und gleichzeitig wird die Geschichte der Zerstörung von Sodom und Gomorra erzählt. Homosexualität spielt eine Rolle bei der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Nun, ich weiß sehr wohl, dass es Leute gibt, die sagen, nun, Sodom und Gomorra wurden zerstört, weil sie nicht gastfreundlich waren. Das stimmt teilweise. Sodom und Gomorra wurden zerstört, weil es dort Vergewaltigung und Inzest gab. Und auch das stimmt teilweise. Sodom und Gomorra wurde zerstört, sagen manche, weil sie ungerecht waren. Das ist wahr. Aber sie wurden auch zerstört und man kann die Homosexualität nicht ignorieren. Man kann es sich nicht aussuchen. Nicht gastfreundlich? Ja. Voller weltlicher Frömmigkeit und Materialismus? Sicherlich. Inzest und Vergewaltigung? Definitiv. Aber man kann den Gedanken, dass sie wegen einer Abweichung von Gottes Plan zerstört wurden, nicht einfach ignorieren. Mir gefällt, was Martin Luther sagt in einem Buch von Platz geschrieben mit dem Titel »Was Luther sagt«. Äußerte sich Luther zu 1. Mose 19 wie folgt. Ich zitiere mal aus Luther. Das ist, was er sagt. Das Laster der Sodomiten ist eine Schande ohnegleichen. Es weicht von der natürlichen Leidenschaft und Begierde ab, die Gott der Natur verliehen hat, nach der der Mann ein leidenschaftliches Verlangen nach der Frau hat. Die Sodomie, oder man könnte sagen, die Homosexualität, begehrt das, was der Natur völlig widerspricht. Wenn Luther also über die Zerstörung von Sodom und Gomorra spricht, spricht er im Kontext vom ersten Buch Mose, Kapitel 19, über Homosexualität. Mann mit Mann, brennend vor Leidenschaft, eine für den anderen. In der Bibel wird immer wieder deutlich, dass Gott Mann und Frau für eine liebevolle Beziehung geschaffen hat. Die Heilige Schrift ist eindeutig. Viele Menschen orientieren sich an der Gesellschaft, an der Kultur, an dem, was um sie herum geschieht, um ihre Werte zu formen. Aber die Heilige Schrift ist eindeutig, was die Gestaltung unserer Werte angeht. Im 3. Buch Mose erklärt Gott die Lebensprinzipien für sein Volk. Im 18. Kapitel des 3. Mose finden sich das, was manche Menschen als Reinheitskodex bezeichnen. Das Buch 3. Mose, das Kapitel 18. Wir schauen uns dort 3. Mose, Kapitel 18 an. In diesem Reinheitskodex geht es auch um moralische und ethische Werte, nicht nur um das Zeremonialgesetz. Das werde ich euch gleich zeigen. In diesem Zusammenhang ist von Ehebruch, Götzendienst und sexueller Unzucht die Rede. 3. Mose 18, Vers 20. Auch sollst du bei der Frau deines Nächsten nicht liegen, um ihr beizuwohnen, sodass du dich mit ihr verunreinigst. Welches Gebot ist das denn? Auch sollst du bei der Frau deines Nächsten nicht liegen. Es ist das 7. Gebot über Ehebruch, richtig? Das ist also ein Gebot. Ich glaube nicht, dass irgendjemand behaupten wird, dass das ein Zeremonialgesetz ist. Vers 21, du sollst auch von deinen Kindern keines hergeben, um es dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen. Welches Gebot ist das? Das erste und das zweite, du sollst keine anderen Götter haben vor mir. Du sollst dir kein Götzenbild machen, ein Bild für Moloch. Und du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Hier haben wir also das erste Gebot, das zweite Gebot. Wir haben das vierte Gebot. Wir haben das siebte Gebot. Dann heißt es in Vers 22, du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Gräuel. Nun, für wen ist das ein Gräuel? Für beide Männer. Hier sind also zwei Männer, die miteinander vereint sind. Und es heißt, du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt. Das ist ein Gräuel. War dies einfach ein Reinheitskodex? Nun, ich habe bereits gezeigt, dass die Gebote in diesen Versen erwähnt werden. Es kann sich also unmöglich nur um einen Reinheits- oder Heiligkeitskodex handeln. Es schließt das ein, aber es gibt dort auch moralische und ethische Werte. Nun, Dr. Eckhard Müller hat ein Buch mit dem Titel Homosexualität, die Heilige Schrift und die Kirche geschrieben. Dr. Müller war viele Jahre lang einer der Vizedirektoren des Biblischen Forschungsinstituts der Generalkonferenz des Siebenten Tags Adventisten. Er hat ein Buch mit dem Titel Homosexualität, die Heilige Schrift und die Kirche geschrieben, in dem er sich mit jeder dieser Bibelstellen auseinandersetzt. Und ich möchte euch vorlesen, was er gesagt hat. Er sagt über das dritte Buch Mose, es stimmt, dass wir in dem unmittelbaren oder größeren Zusammenhang Begriffe finden, die sich auf Reinheit, Heiligkeit und Götzendienst beziehen. Dennoch muss die Frage gestellt werden, ob diese Hinweise die Warnung vor Homosexualität auf bestimmte Situationen beschränken. Diese Einschränkung ist eindeutig nicht der Fall. Erstens beschreiben und verdammen diese beiden Texte männliche homosexuelle Handlungen. Ausnahmen werden nicht erwähnt. Offensichtlich sind sie gegen jede homosexuelle Handlung. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sie auch das lesbische Verhalten einschlossen. Hier haben wir also einen renommierten Experten des Biblischen Forschungsinstituts der Siebenten Tags Adventisten, der ganz klar sagt, dass das Verbot des Verkehrs zwischen Mann und Mann im dritten Buch Mose 18 weit mehr als nur ein Heiligkeitskodex für ein altes Volk im Rahmen des Zeremonialgesetzes ist, sondern es hat auch mit dem moralischen Zehn-Gebote-Gesetz zu tun. Der Heiligkeitskodex ist in der Tat nicht einfach etwas für ein altes Volk. Seine grundlegenden Prinzipien helfen uns, die Wahrheit über die menschliche Sexualität zu definieren. Was ist nun mit der Vorstellung, dass manche Menschen glauben, sie seien mit einem schwulen Gen geboren? Wie gehen wir damit um? Viele Menschen sagen, genau so hat Gott uns geschaffen. So hat uns Gott erschaffen. Wir sind einfach so gemacht und wir haben eine genetische Veranlagung dazu. Und so sind manche Menschen heterosexuell und manche Menschen sind eben homosexuell, manche Menschen sind transsexuell. Das ist einfach so, wie wir gemacht sind. In der Zeitschrift Nature gibt es einen faszinierenden Artikel über die Forschungsarbeit von Forschern in Harvard und am MIT. Der Titel des Artikels lautet No Gay Gene oder Kein Schwulengen. Nachdem sie über 400.000 Menschen untersucht hatten, kamen die Forscher zu dem Schluss, dass es kein einzelnes Schwulengen gibt. Sie sagten zwar, dass es möglicherweise eine Kombination von Genen gibt, die zur Homosexualität oder Lesbentum beitragen können, aber sie sagten auch, was ich sehr faszinierend fand, dass dies bei etwa 8-25% der Menschen der Fall sein könnte. Sie sagen, dass 8-25% der Menschen mit homosexuellen Tendenzen diese Wünsche aufgrund einer Kombination von Genen haben könnten. Die anderen Faktoren könnten Umweltfaktoren sein. Es könnte sein, dass bestimmte Dinge in der frühen Kindheit passiert sind. Es könnten auch soziale Faktoren geben, die dazu beitragen. Gehen wir also davon aus, dass manche Menschen mit einer Neigung zum Lesbentum oder zur Homosexualität geboren werden. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es einige faszinierende Studien über eineiige Zwillinge gibt. Nun, bei eineiigen Zwillingen würde man erwarten, dass sie die gleiche genetische Veranlagung haben, nicht wahr? Aber wie erklärt man sich, dass einige dieser eineiigen Zwillinge, ein sehr kleiner Prozentsatz, vielleicht zu LGBTQ-Plus-Tendenzen neigen und andere nicht? Wenn sie genetisch gleich sind, würde man erwarten, dass sie beide dazu neigen. Aber das ist nicht der Fall. Das, worauf die Studie hinweist, passt einfach nicht dazu. Aber nehmen wir einfach mal an, dass manche Menschen mit Tendenzen oder Neigungen zu andersgeschlechtlichen, männlichen oder zu männlich oder weiblich zu weiblichen sexuellen Beziehungen geboren werden. Sind diese Neigungen dann notwendigerweise Gottes Wille? Nehmen wir an, es gibt einen Mann, der mit einem leidenschaftlichen sexuellen Verlangen nach Frauen geboren wird. Und nehmen wir an, es fällt ihm sehr schwer, dieses sexuelle Verlangen zu kontrollieren. Heißt das, dass diese Tendenzen Gottes Wille sind? Was ist mit einer Person, die aufgrund einer genetischen Veranlagung mit einer Neigung zum Alkoholismus oder zu Drogen vielleicht geboren wird? Steht das im Einklang mit Gottes Willen? Also, nur weil jemand mit einer Neigung zu etwas geboren wird, ist die Tatsache, dass, erinnert ihr euch, was David sagte, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Jeder von uns hat Zerbrochenheit in seinem Leben. Wir alle haben eine gefallene menschliche Natur. Wir alle haben Neigungen zum Bösen. Wir haben Neigungen, die nicht im Einklang mit Gottes Willen stehen. Jeder einzelne von uns. Bei manchen Menschen gibt es diese Neigungen aus vielen unbekannten Gründen. Und ich möchte hier ganz klar sagen, dass wir nicht alle Gründe für LGBTQ-Plus-Beziehungen verstehen. Wir verstehen sie nicht. Sie sind sehr komplex. Es mag genetische Gründe geben, es kann soziale Gründe geben, es kann umweltbedingte Gründe geben. Es ist eine sehr komplexe, komplizierte Situation. Und ich möchte noch einmal betonen, dass wir allen Menschen in Liebe die Hand reichen. Wir akzeptieren Menschen, aber als Christen, die sich auf das Wort Gottes berufen, können wir ihr Verhalten nicht akzeptieren. Aber gehen wir noch einmal zurück. Was ist mit diesen Neigungen? Weil unsere Welt durch die Sünde zerbrochen ist, hat, wie ich bereits sagte, jeder von uns diese Neigungen. Aber lasst mich euch etwas sagen. Es gibt eine unglaublich gute Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht für jede Neigung, die ein Mensch haben kann. Schaut euch mal 2. Korinther Kapitel 5 an. 2. Korinther Kapitel 5. Hier ist die unglaublich gute Nachricht. Wir werden uns 2. Korinther Kapitel 5 und Vers 17 ansehen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Der Jesus, der sprach und die Welten entstand, der Christus, der sprach und die Erde war mit lebendigem Grün bedeckt, die Blumen blühten und Obstbäume trugen ihre üppigen Früchte. Der Jesus, der sprach und die Sonne und der Mond und die Sterne schuf, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Jesu Macht kann uns neu erschaffen. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Jesus kann uns in seiner Gnade und seiner Macht neu erschaffen. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für jeden jungen Menschen, der sexuellen Verlangen hat und sie außerhalb der Ehe ausgelebt haben möchte. Es gibt Hoffnung für den Mann, der Ehebruch beging und Verlangen hatte, die er nicht kontrollieren konnte. Es gibt Hoffnung für Menschen, die LGBTQ-Plus-Beziehungen haben. Es gibt Hoffnung, und diese Hoffnung liegt in Jesus Christus. Diese Hoffnung liegt in der Macht Christi. Diese Hoffnung liegt in der Gnade Christi. Die Gnade Christi vergibt uns, wenn wir fallen. Aber die Gnade Christi kommt in unser Leben und verändert uns und macht uns zu neuen Geschöpfen in Jesus. Tatsächlich spricht der Apostel Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 6, über die Macht, die unglaubliche Macht der Gnade. Hier spricht Paulus über die unglaubliche Macht von Gottes göttlicher Gnade. 1. Korinther, wir lesen dort Kapitel 6, Vers 9. Zuerst gibt er diese Warnung und damit gibt er uns diese Hoffnung. 1. Korinther 6, Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige. Unzüchtige, diejenigen, die sexuelle Beziehungen außerhalb des Heiligen Bundes der Ehe haben. Unzüchtige, Ein Ehemann, ein Ehebrecher, verlässt seine Frau und geht und hat Beziehungen mit anderen Frauen, die nicht seine Frau sind. Junge Leute, die zusammenleben. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Solche waren etliche von euch. Er spricht zu der Gemeinde in Korinth, einer Gemeinde, die in einer gottlosen, unmoralischen Gesellschaft lebte. Er sagte, solche waren etliche von euch. Ihr habt Unzucht getrieben. Ihr wart Götzendiener. Ihr wart Diebe. Ihr wart habgierig. Ihr wart Trunkenbolde. Ihr seid als Homosexuelle oder Sodomiten von Gottes Plan für die Sexualität abgewichen. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Was bedeutet das? Ihr seid durch das Wasser der Taufe gegangen. Ihr wurde durch die Gnade Christi gereinigt. Ihr habt bekannt, ihr habt Buße getan. Gott hat euch verändert. Ihr wurdet gewaschen. Ihr seid geheiligt. Was bedeutet geheiligt? Es bedeutet, dass ihr heilig gemacht wurdet. Es bedeutet, dass ihr für Gott ausgesondert seid. Ihr wurdet geheiligt. Ihr wurdet im Namen Jesu und durch den Geist unseres Gottes gerechtfertigt. Hier ist die unglaublich gute Nachricht. Egal, welche Tendenzen wir geerbt oder aufgrund der Zerbrochenheit unseres Lebens kultiviert haben, wer auch immer wir sind, hetero oder homosexuell, wer auch immer wir sind, die Gnade Christi kann uns verwandeln. Ellen White macht in ihrem Buch Auf den Spuren des großen Arztes eine wunderbare Aussage genau zu diesem Punkt. Auf den Spuren des großen Arztes, Seite 135. Diejenigen, die ihr Vertrauen auf Christus setzen, worauf? Setzen Sie Ihr Vertrauen. Wo ist Ihr Vertrauen auf Christus? Sollen von keiner ererbten oder anerzogenen Gewohnheit oder Verhaltensweise abhängig werden. Statt in den Fesseln der niederen Natur festgehalten zu werden, sollen Sie jedes Verlangen und jede Leidenschaft beherrschen. Gott hat uns im Kampf gegen das Böse nicht allein gelassen, sodass wir nur mit unserer eigenen begrenzten Kraft kämpfen müssten. Was auch immer unsere ererbte und anerzogene Neigung zu Falschem sein mag, wir können sie durch die Kraft überwinden, die er uns verleihen möchte. Beachtet nun diese Aussage. Welch eine Hoffnung! Es gibt keine Leidenschaft, sei sie ererbt oder kultiviert, zu deren Überwindung uns Jesus Christus nicht die Kraft geben kann. Was auch immer unsere ererbte oder anerzogene Neigung zu Falschem sein mag, wir können sie durch die Kraft überwinden, die er uns verleihen möchte. Hört euch das an, Sieg der Liebe, Seite 654. Hier besteht Hoffnung. Christus hat seinen Geist als eine göttliche Kraft gegeben, um alle ererbten und erworbenen Neigungen zum Bösen zu überwinden und um seine Gemeinde nach seinem eigenen Charakter zu prägen. Ja, eine weitere Aussage. Glück fängt zu Hause an, Seite 64. Die umwandelnde Kraft des Herrn kann erworbene wie ererbte üble Neigungen überwinden. Die Botschaft Jesu verändert den Menschen. Die umwandelnde Kraft des Herrn kann erworbene wie ererbte üble Neigungen überwinden, denn im Evangelium liegt Kraft. Es gibt Kraft in Christus. Die Bibel ist eindeutig, dass LGBTQ-Tendenzen nicht mit Gottes Willen übereinstimmen. In Römerbrief führt Paulus gleich zu Beginn die Verlorenheit der Menschheit auf. In Römer 1 spricht Paulus über die Tatsache, dass die Heiden verloren sind. In Römer 2 spricht er über die Tatsache, dass die Juden verloren sind. In Römer 3 heißt es, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Aber es gibt Erlösung in Christus, Rechtfertigung durch den Glauben. Römer 4 bis 6. In Römer 7 erlebt Paulus diesen großen Kampf. Aber in Römer 8 stellt er fest, dass es keine Verdammnis in Christus Jesus gibt und die Sünde beherrscht ihn nicht mehr. Sie beherrscht uns nicht mehr, weil wir nicht mehr von ihr bestimmt werden. In Jesus sind wir frei. Im Rahmen des Erlösungsplans im Römer Kapitel 1 spricht der Apostel Paulus das Konzept der menschlichen Sexualität an. Römer 1, vergesst nicht, dass dies im Kontext des Römerbriefes steht, in dem das Kreuz Christi die Rechtfertigung durch den Glauben und die lebensverändernde Kraft des Evangeliums verherrlicht werden. Es steht also in diesem Kontext. Und Paulus muss die Allmacht Christi aufzeigen, es muss die Verlorenheit der Menschheit aufzeigen. In Kapitel 1 befasst er sich also mit der Verlorenheit und der Niedertracht und der Bosheit der heidnischen Welt. In Römer 2, Kapitel 2, weist er darauf hin, dass die Juden, obwohl sie die Orakel Gottes haben, obwohl sie die Propheten Gottes haben, ungehorsam sind. Er weist darauf hin, dass die gesamte Menschheit verloren ist. Er muss das in den ersten Kapiteln tun, um auf die Notwendigkeit unserer Erlösung und Rechtfertigung durch den Glauben hinzuweisen. Hier in Römer Kapitel 1 listet Paulus also die Sünden der heidnischen Welt auf. Und in Römer 1, Abvers 26, sagt er Folgendes. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit den widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihre Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst empfangen. Also er spricht von Männern, die den natürlichen Verkehr mit Frauen verlassen haben. Woher hat er diesen Ausdruck, den natürlichen Verkehr mit den Frauen? Nun, wenn wir zu Vers 25 im Kapitel zurückgehen, spricht er über die Schöpfung. Der natürliche Zweck in der Schöpfungsordnung ist also, dass ein Mann und eine Frau heiraten. Aber er sagt, dass sie den natürlichen Zweck der Natur verändern. Für Paulus ist das also unnatürlich. Seht mal, was er in Vers 25 sagt. Welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Bei der Schöpfung schafft Gott also durch einen göttlichen, souveränen Akt ein männliches und ein weibliches Wesen. Ich war auch daran interessiert, wie dies in der Studienbibel der Andrews University kommentiert wurde. Die Andrews University Studienbibel hat zu jeder dieser Stellen in der Schrift Kommentare und in Römer Kapitel 1, Vers 26 und 27. Und die Andrews University Studienbibel wurde von einer Gruppe von Gelehrten der Andrews University zusammengestellt, die Spezialisten für Altes und Neues Testament sind. Und ich fragte mich, wie sie Römer 1, 26 und 27 kommentierten. Und da heißt es, diese Verse verurteilen homosexuelle Handlungen. Unnatürliche Sexualität ist jedoch mehr als homosexuelles Verhalten. Darauf haben wir ja hingewiesen. Das Neue Testament befürwortet nur die monogame Ehe zwischen Mann und Frau. Es verurteilt alle anderen Formen sexueller Aktivitäten, ob homo- oder heterosexuell. Die Andrews University Studienbibel macht also deutlich, dass es in diesen Versen um Homosexualität geht, um Beziehungen von Mann zu Mann. Es gibt auch einen neuen Bibelkommentar, den ich sehr empfehlen würde. Es ist der Andrews Bibelkommentar. Es handelt sich um eine Zusammenfassung und es gibt einen Band zum Alten Testament und einen Band zum Neuen Testament. Auch hier haben Gelehrte der Andrews University den Kommentar zusammengestellt. Mich hat interessiert, was sie über Römer 1 sagen. Ich möchte Ihnen einen Auszug aus dem Andrews University Bible Studienkommentar vorlesen, der von einigen der führenden Theologen der Freikirche des Siebenten-Tags-Adventisten zum Neuen Testament zusammengestellt wurde. Ich lese also nur den Kommentar. Gleichgeschlechtliches Sexualverhalten wurde für Paulus zum Hauptbeweis für die Sündhaftigkeit der Heiden. Anders als viele in der griechischen und römischen Welt, die gleichgeschlechtliches Sexualverhalten duldeten und sogar lobten, betrachteten die Juden ein solches Verhalten eindeutig als Verstoß gegen die natürliche Ordnung im Willen Gottes. Jede Behauptung, dass Paulus heute seine Worte abgemildert hätte, wenn er mit einem liebevollen, monogamen und treuen homosexuellen Paar oder mit Hinweisen auf eine genetische Veranlagung zur Homosexualität konfrontiert worden wäre, ist unbegründet. Die levitischen Gesetze gegen gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen, bei denen ein Mann die Rolle der Frau übernimmt, bestätigen seine Position. Paulus klagt in Römer 1 auch Frauen an, die unnatürliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen vollziehen, die unter den Griechen wohl bekannt waren. Der Fokus von Paulus' Anklage liegt auf dem gleichgeschlechtlichen Sexualverhalten selbst. Ein solches Verhalten ist das Ergebnis unserer sündigen Natur, die immer der Versuchung ausgesetzt ist, sei es vorübergehend oder chronisch, und die immer durch das Vertrauen auf den Glauben an Christus geheilt wird, um dem Bösen zu widerstehen und es zu überwinden. Welch eine Macht das Evangelium Christi hat, uns zu verändern. Und genau darum geht es, Paulus im Buch der Römer, dass uns durch die Gnade Christi vergeben werden kann. Durch die Kraft Christi können wir verändert werden, wir können neu geschaffen werden. Wenn man die Schrift durchliest, sieht man diesen Kontrast zwischen biblischen Werten und den Werten unserer Kultur, die uns formen und verändern will. Die biblische Aussage zur Ehe und zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist eindeutig. Gott hat Männer und Frauen geschaffen, um in einer monogamen Beziehung innerhalb der heiligen Grenzen der Ehe Intimität zu erfahren. Jegliche sexuelle Intimität außerhalb der Ehe ist ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes. Homosexuelle Beziehungen sind unnatürlich, sündhaft und verstoßen gegen das Gesetz der Schöpfung und das Moralgesetz Gottes. Nun bin ich gefragt worden, hat die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten offiziell eine Erklärung abgegeben, die auf diesen biblischen Konzepten, Prinzipien und Wahrheiten beruht, die heute besprochen wurden? Pastor Finlay? Warum gibt die Kirche des Siebenten-Tags-Adventisten keine öffentliche Erklärung ab? Nun, die gute Nachricht ist, ja, sie gibt es schon. Die Adventgemeinde steht seit ihrem Bestehen für positive, liebevolle Beziehungen im Rahmen der Ehe ein. Es war immer klar, dass sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe, wie sie in der Bibel definiert ist, eine Verletzung des Willens Gottes sind. Ich möchte euch einige Aussagen aus der jüngsten Bekräftigungserklärung der Kirche vorlesen. Vor kurzem hat die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten eine Erklärung zur Bestätigung der Ehe veröffentlicht. Also lese ich euch ein paar Auszüge vor, damit ihr keinen Zweifel daran habt, wie die Adventgemeinde zu diesem Thema steht. Wir bestätigen ohne Zögern unseren langjährigen Standpunkt, wie er in den grundlegenden Überzeugungen der Gemeinde ausgedrückt ist. Die Ehe wurde von Gott im Garten Eden eingeführt und von Jesus als lebenslanger Bund zwischen Mann und Frau in liebevoller Gemeinschaft bestätigt. Gott hat die Ehe eine auf den Bund beruhende Verbindung zweier Geschlechter, Mann und Frau, körperlich, emotional und geistig, die in der Heiligen Schrift als sein Fleisch bezeichnet wird, eingesetzt. Die monogame Ehe zwischen Mann und Frau ist der einzige moralisch angemessene Bereich für den genitalen oder ähnlichen intimen sexuellen Ausdruck. Jede Verringerung dieses hohen Ideals ist in diesem Maße eine Verringerung des himmlischen Ideals. Dann wird in der Erklärung beschrieben, dass Homosexualität eigentlich eine Verwirrung ist, eine Manifestation der Verwirrung und Zerbrochenheit der menschlichen Natur. Lasst mich diesen Teil der Erklärung vorlesen. Homosexualität ist eine Manifestation der Verwirrung und der Zerbrochenheit der menschlichen Neigungen und Beziehungen, die durch den Eintritt der Sünde in unsere Welt verursacht wurden. Obwohl jeder einer gefallenen menschlichen Natur unterworfen ist, glauben wir auch, dass jeder durch Gottes Gnade und durch die Ermutigung der Glaubensgemeinschaft in Harmonie mit den Prinzipien des Wortes Gottes leben kann. Dann ist ein wichtiger Aspekt dieser Aussage, den ich wirklich hervorheben möchte. Wir sind der Meinung, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, von Gott geliebt werden. Wir dulden nicht, dass eine Gruppe ausgesondert wird, um sie zu verhöhnen oder zu verspotten, geschweige denn zu missbrauchen. Doch Gottes Wort ist zeit- und kulturübergreifend und erlaubt keinen homosexuellen Lebensstil. Die biblische Ablehnung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder Ehen ist in der Schöpfung Gottes verankert. Die Ablehnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften oder Ehen durch die Bibel ist also in Gottes Plan verankert. Wann denn? Bei der Schöpfung schon. Wir haben das im ersten Buch Mose gesehen. Es steht in der göttlichen Gesetzgebung. Wir haben es im dritten Buch Mose gesehen und im ersten Korintherbrief. Und es ist ausdrücklich erwähnt. Gott bestätigt die Ehe ausdrücklich als eine dauerhafte, monogame und heterosexuelle Beziehung. Die Kirche des Siebenten-Tags-Adventisten hat sich also sehr klar dazu geäußert. Wir sollten jedoch zwischen der LGBTQ-Plus-Orientierung und Handlung unterscheiden. Jeder von uns hat wegen der Zerbrochenheit der Sünde gewisse Neigungen, Sehnsüchte und Orientierungen. Aber durch die Gnade Gottes können wir uns dafür entscheiden, nicht nach ihnen zu handeln. Die Veranlagung zu haben rechtfertigt also nicht die Handlung. Ich mag aufgrund der Zerbrochenheit der Sünde eine Veranlagung haben, leichter wütend zu werden als jemand anderes. Aber durch die Gnade Gottes kann ich mich verändern. Weil man eine Veranlagung dafür hat, kann man eine Neigung haben. Aufgrund der Gene, aufgrund des sozialen Umfeldes, aufgrund von Dingen, die in der Jugend passierten. Man kann eine Neigung zur Sexualität außerhalb der Ehe haben, ein Mann für eine Frau. Aber nur weil man diese Neigungen und Triebe hat, heißt das nicht, dass man sie auch auslebt. Man trifft eine positive Entscheidung für die Gnade Gottes, um das Leben zu verändern. Das Gleiche gilt für die LGBTQ-Beziehungen und LGBTQ-Orientierungen oder Tendenzen oder Verlangen. Die Orientierung mag ein Teil unseres Wesens sein, aber Gottes Gnade ist doch größer. Wie verhalten wir uns also? Wie verhalten wir uns dann? Was können wir aus den biblischen Grundsätzen zur menschlichen Sexualität mitnehmen? Ich denke, es sind mindestens 5 Dinge, und hier sind sie. Erstens, Gott hat alle Menschen nach seinem Bild geschaffen. Durch den Sündenfall und die Zerbrochenheit der Sünde haben wir alle Tendenzen und Neigungen zum Bösen. Das ist das Erste. Zweitens, Gott ruft uns zur Liebe auf, nicht zum Hass. Die christliche Moral fordert uns auf, barmherzig und respektvoll zu sein und einander zu akzeptieren. Drittens, zu lieben bedeutet nicht, dass wir einen Lebensstil gutheißen, der nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Das Liebevollste, was wir tun können, ist, die erstaunliche Gnade Christi weiterzugeben, die unsere Vergangenheit vergibt, unsere Gegenwart verwandelt und uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Viertens, der LGBTQ-Plus-Lebensstil stimmt nicht mit der Bibel überein und weicht laut der Heiligen Schrift von Gottes Willen ab und ist Sünde. Fünftens, durch die Gnade Gottes können wir alle neues Leben in Christus erfahren. Jesus lädt uns ein, auf alle Menschen um uns, die gebrochen und in Sünde gefallen sind, zuzugehen und als Brüder und Schwestern in Christus mit liebevollen Worten zu begegnen. Die Wahrheiten des Wortes Gottes in Freundlichkeit und Mitgefühl weiterzugeben. Zu erkennen, dass jeder Mann und jede Frau, die in Christus sind, neue Geschöpfe sind. Zu erkennen, dass die Gnade Gottes, die Macht Gottes größer ist als jede Sünde. Es gibt keine Sünde, von der wir durch Gottes Gnade und Kraft nicht befreit werden können. Lasst uns einander umarmen und lieben und einander so sehr lieben, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes teilen, gemeinsam beten, die göttlichen Wahrheiten der Heiligen Schrift miteinander teilen und beobachten, wie die neue Schöpfung in jedem Einzelnen unser Leben stattfindet. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wie dankbar wir dir sind, dass es auf dem Weg nach vorne Licht gibt. Wie dankbar wir dir sind für das Wort des lebendigen Gottes. Wie dankbar wir dir sind für Jesus Christus. Wie dankbar wir dir sind, dass unser Leben durch deine Macht und deine Gnade verwandelt und verändert werden kann. Wir danken dir, dass Jesus stärker ist als jede ererbte oder kultivierte Neigung zur Sünde. Und dass durch Christus, der jede Versuchung Satans überwunden hat, auch wir Überwinder sein können. Und dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen.
Nun, ich hoffe, dass wir alle durch die gerade gehörte Botschaft gesegnet wurden. Mark Finley, bei dem ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte, hat die offizielle Meinung der weltweiten Adventgemeinde zu diesem Thema erklärt. Mögen wir alle dieses Thema auch weiterhin mit demütigem und aufrichtigem Herzen studieren und den Heiligen Geist bitten, uns Weisheit zum Verständnis, aber auch Kraft zum Überwinden zu geben. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch allen bedanken, die ihr wieder dabei gewesen seid bei unserer Sendung. Und ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.